Predigt, der heute dann Grundlage auch der Predigt sein soll, aus Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Jesus Christus sagt: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Nach dem Gebet wollen wir miteinander das Lied »Keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hart« singen. In unserem grünen Liederbuch finden Sie es unter Nummer 304. Und ich lade Sie ein und bitte Sie darum, zum Gebet und zum Lied aufzustehen. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestählt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Was für ein richtig schöner Text. Was für ein guter Text. so ein richtig gutes Jesuswort. Mitten aus diesem Glanzstück der Jesuslehre aus der Bergpredigt. Und dann auch noch so einzigartig formuliert, dass alle Freunde der Didaktik sich sowieso nur daran freuen können, wie das hier Jesus hingekriegt hat. Mit einem vollkommenen Aufbau. Einfach ein wunderschöner Text von Jesus. Da ist zuallererst diese starke Dreierkette. Mit einer inneren Dynamik, einer inneren Kraft. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und damit es dann auch wirklich geglaubt wird, sagt das gerade nochmal. Er sagt es dann gerade nochmal. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Er meint es also ernst. Er sagt es doppelt. Zweimal gesagt, ist endgültig gesagt. Komplett, ganz. Und nach der Dreierkette die Zweierbeispiele. Zwei Beispiele, ganz schlicht, ganz eindrucksvoll. Da ist vom Brot die Rede und vom Stein, da ist vom Fisch die Rede und von der Schlange. Und nach der Dreierkette und den Zweierbeispielen folgt der eine Schlusssatz. Das eine Summarium, die Quintessenz, die Folge. Wenn ihr, die ihr doch böse seid, was für ein interessantes Menschenbild. Wenn ihr, die ihr doch böse seid, euren Kindern trotz eurer Bosartigkeit in der Lage seid, gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten. Was für ein wunderbarer Text. Und dann eingeflochten, fünfmal bittet, 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 bittet. Und fünfmal gebe, 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 gebe. Noch besser kann man es ja gar nicht sagen. Noch eindrucksvoller, noch klarer, noch durchdringender in Kopf und Herz. Und wer ist angesprochen? Bei der Dreierkette bleibt es noch offen. Bei den Zweierbeispielen wird schon klar, es geht um den Sohn, es geht um Söhne, es geht um Familienzusammenhänge und spätestens bei der Einser-Zusammenfassung wird es deutlich, es geht nicht um irdische Familienverhältnisse, es geht um himmlische Familienverhältnisse, es geht um mein Sohn-Tochter-Sein zum ewigen Vater im Himmel. Und dann kommt dieses Thema des Gebetes, diesem wunderschönen, starken Text auf uns zu. Wie sagt es einer der Ausleger, völlig überrascht ist er, das scheint alles so unkompliziert zu sein. Da werden wir ja immer schon ganz nervös, nicht wahr? Ja, das ist es. Merken Sie es nicht? Da steht dieses Wort vor uns, seiner ganzen Schönheit, seiner ganzen Größe, seiner ganzen Macht, seiner ganzen Nähe, seiner ganzen Intimität, seiner ganzen Autorität. Und es ist dann in dem Moment, dass wir es versuchen zu halten und wir können es nicht halten. Es bricht ab wie der Föhn. Wenn Sie das, wo Sie denken, das ist zu schön, um wahr zu sein, dann sind Sie irgendwo im Voralpenland und das ist zu klar, zu einfach, zu unkompliziert. Und dann bricht das ab, es bricht brutal ab. Und wenn Sie die Texte der Ausleger hören, zu diesem wunderschönen Jesuswort, dann merken Sie, die halten all den Föhn nicht aus, der bricht brutal ab. Die einen beschweren sich schon darüber, dass Jesus, wie kann man sich darüber nur beschweren, aber die beschweren sich darüber, dass Jesus das Thema des Gebetes in seiner Predigt an den falschen Ort gesetzt hätte. Er hätte sich bitte ordnungsgemäß mit dem Textabschnitt, das zu Matthäus 6 zitieren müssen. Da war die Gebetskatechese. Man kann nicht in Matthäus 7 über das Beten sprechen, wenn ordnungsgemäß nach deutscher Theologie das Matthäus 6 abgehandelt werden muss. Das sind die Ersten, die sich beschweren. Und die Nächsten sagen, wie kommt denn Jesus dazu, in der Bergpredigt das zu sagen? Er sagt es in Lukas 11, brauchst du nicht zweimal, nochmal das Ganze. Und da ist auch beim Vater unser, also ist hier falsch, in Matthäus 7, da gehört es gar nicht hin. Aber das sind die Kleinigkeiten, dann kommen die Richtigen, die den Föhn abbrechen lassen. Und die sagen, das Ganze ist doch viel zu simpel. Ist viel zu simpel. Das ist klassisch, dieser Kinderkram. Das darf man gar nicht auf die Leute loslassen, den Satz. Den muss man sichern. Der Satz ist zu gefährlich, den muss man sichern. Wenn denen die Jesusleute einfach so benutzen würden, das gibt ein Inferno, das gibt eine Katastrophe. Ganz schnell bauen wir unsere dogmatischen Erklärungen auf, unsere Zäune, meterhohe Zäune, sage ich Ihnen, damit man nicht an Matthäus 7,7 rankommt. Und die sind noch mit Elektrozaun noch oben drum, damit nichts passieren kann. Das sind Voraussetzungen notwendig, bevor du Matthäus 7,7 lesen und leben darfst. Vorsicht, nicht so schnell an Matthäus 7,7 ran. Kann zu Missverständnissen führen. Es könnte ja sein, dass du es als Gebetszauberstab, so sagt einer, das missbrauchst oder irgendwas Falsches bittest und in eine falsche Richtung läufst. Und dann haben wir da in die unterschiedlichsten Mauern um Matthäus 7 aufgebaut, nehmen noch weitere Bibeltexte dazu, das flankieren, erklären und abschwächen sollen und bauen um Matthäus 7 so eine kleine Dogmatik des Gebetes auf und kein Mensch mehr betet. Keiner betet mehr. Und sowieso Gebet. Also Herr, wenn du schon zum Gebet uns was sagen willst, da haben wir auch ein paar Sätze zu sagen, nicht wahr? Und dann stehen wir alle reihenweise auf. Dann stehen wir alle reihenweise auf und sagen dem Herrn, was wir mal zum Thema des Gebetes sagen wollen. Und dann kommen wir in unseren ganzen resignativen Phasen, dann kommen wir in unseren Erklärungen, unseren Enttäuschungen, unseren unterschiedlichsten Sichten von Gebet, unseren ganzen Formalitäten, die wir beim Gebet das so haben, unseren ganzen unterschiedlichsten Sachen, unseren praktischen Glaubenswelten, wo wir zum Ausdruck bringen, wir brauchen das Beten ein, wir wollen es auch gar nicht mehr. Für manch einen ist das Gebet wie eine Notrufsäule. Wissen Sie, was das Besondere an einer Notrufsäule ist? Das Allerbeste ist, wenn man sie nie braucht. Und für viele ist das Beten so. Hauptsache, ich werde gar nicht in die Lage gebracht, dass ich jemals beten müsste. Herr, zum Beten hätte ich auch noch was zu sagen. Und dann merken Sie es nicht, der Föhn ist abgebrochen. Das war's. Die Alben sind verschwunden, das Ding ist weg, Feierabend, das war's, schlagen Sie wieder zu. Und ich sage Ihnen, Matthäus 7 ist eine Perle der Jesuslehre. Ist eine Perle der Jesuslehre. Und das ist wie alle Texte der Bergpredigt. Das ist kein Anfängertext, glauben Sie es mir, das ist kein Anfängertext. Da werden Sie im Lauf Ihrer Christusgemeinschaft, im Lauf Ihrer Jüngerschaft, im Lauf Ihres geistlichen Lebens, werden Sie an Matthäus 7,7 zart, liebevoll, deutlich durch den Heiligen Geist hingeschoben. Nicht am Anfang. Die Jahre und Jahrzehnte der Christusgemeinschaft, die Gott Ihnen und mir gibt, führt uns ganz langsam an diese Perle heran, an diese wunderschöne Perle. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht und werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Ihr glaubt mir es nicht. Ich weiß, dass ihr mir es nicht glaubt, sagt Jesus. Ich weiß es. Deswegen sage ich es noch einmal. Bittet, wer bittet, dem wird gegeben. Und wer sucht, der wird finden. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Was ist das denn? Der Text steht genau an der richtigen Stelle. Der Text gehört nicht in die klassische Gebetskatechese von Matthäus 6. Der Text gehört hierhin, wo es um eine andere Thematik geht, wo es ums Vertrauen geht. Erinnern Sie sich noch? Sorgt nicht für den morgigen Tag und all das, was da drin stand. Hier geht es ums Vertrauen. Ich möchte Ihnen so sagen, die Verse, die wir heute Morgen vor uns haben, ja, sind im Gebetskontext. Und glauben Sie mir, wenn Sie tapfer durchhalten die nächste halbe Stunde, wir kommen aufs Gebet noch zu sprechen. Aber zuallererst ist das und zutiefst ist das, was hier steht, die große Werberede von Jesus um unser Vertrauen zum Vater. Das, was wir hier haben, ist die große Werberede von Jesus um unser Vertrauen zum Vater. Mit einer unwahrscheinlichen Art und Weise wirbt der Sohn um unser Vertrauen zum Vater. Das ist es. Was sagt er uns? Er sagt uns zuallererst, vertrau doch dem Vater. Vertrau doch dem Vater. Das Erste. Verstehen Sie, wenn Sie diese Sätze lesen, dieses doppelte Dreieraufbau, wenn Sie diese Sätze lesen, dann merken Sie ja, da ist ja was Furchtbares, was dahinter steht. Wenn Sie diese Zweierbeispiele hören, denken Sie, das darf doch nicht wahr sein. Und wenn Sie den Einsatzsatz nochmal auf sich wirken lassen, dann merken Sie, da ist ja was dahinter. Verstehen Sie, das, was Jesus sagt, drückt etwas aus. Dass Jesus das sagt, dass Jesus das sagen muss, zeigt ja, wie es aussieht. Denn diese Passage zeigt doch, dass wir den Eindruck haben könnten und der Meinung sein könnten, wir bekommen nichts. Das zeigt doch, dass es heißen kann, wir finden auch nichts. Und das zeigt, dass wir doch der Überzeugung sind und anklopfen, da öffnet sich auch nichts. Ja, noch viel brutaler. Wir könnten sogar uns vorstellen, dass wir tatsächlich um Brot bitten und kriegen einen Stein. Wir könnten es uns vorstellen, dass wir einen Fisch bitten und kriegen eine Schlange. Das ist nicht nur nutzlos, das ist sogar fies, das ist sogar gemein. Wir könnten uns das sogar vorstellen, wir könnten es uns sogar vorstellen, dass Gott weniger in der Lage zu tun ist, als böse Menschen uns tun. Ich traue Jesus das zu, ich traue dem himmlischen Vater das zu, dass das Ganze mit dem Beten eine Nullnummer ist, dass das Stein statt Brot, dass das Schlange statt Fisch kommt, dass er nicht nur fies, sondern gemein ist. Ich traue Jesus das zu, dass er weniger zu tun in der Lage ist und willens ist, als normale, durchschnittliche, böse Menschen, die mir doch im Durchschnitt mit viel, viel Gutem begegnen. Mann, das ist nicht nur eine literarische Fiktion, das ist nicht nur einfach eine Übertreibung, das ist einfach eine Dramatisierung im Text, sondern wir wissen, dass das sind die Fakten. Das ist unsere Art, wie wir Gott den Vater sehen. Und jetzt merken Sie erst, und ich hoffe, Sie merken es ein wenig, wie weit unten Jesus anfangen muss, um unser Vertrauen zu werben zugunsten des Vaters. Wie weit unten? Da geht es sogar nicht um weit oben, da geht es um das ganz Elementare. Die ihr denkt, das Ganze wäre eine Nullnummer, das Ganze kannst du dir sparen. Die ihr denkt, wenn ihr zu Gott kommt, dann kriegst du statt Brot deinen Stein und statt dem Fisch deine Schlange. Die du denkst, das ist ja noch schlimmer als jeder Mensch. Der du das denkst, dich spreche ich an. Und das sind ja nicht irgendwelche Heiden. Das sind Jesus-Jünger, Männer und Frauen, die dem Christus gehören. Und die denken so über den Vater. Was haben wir manchmal ein massiv gestörtes Verhältnis. Was wird uns das immer klarer, je länger wir mit Jesus leben, wo das eigentliche Problem unserer Existenz liegt. Wie schwer uns das fällt, diesem lebendigen Gott, dem einzigen und wahren, dem ewigen, unwandelbaren und barmherzigen, ihm tatsächlich unser kleines, armseliges Leben anzuvertrauen. Da steht doch alles Kopf bei uns. Jeder popelige, böse Mensch kriegt von uns mehr Vertrauen im Durchschnitt als der uns liebende Vater. Was steht da Kopf bei uns? Letzte Woche musste ich für ein paar Stunden nach Berlin. Nachdem ich kurz in meinem Hotel da eingecheckt war, hatte ich noch ein paar Minuten Zeit. Nein, ein paar Minuten ist jetzt untertrieben, eine Stunde hatte ich Zeit. Vom Hotel runter zu Land wandern durch die Friedrichstraße zum Gendarmenmarkt. Da dachte ich, wunderbar, kannst ein bisschen Berliner Luft schnuppern. War voll, rappelvoll. Menschenmassen drängten sich da in die Friedrichstraße rauf und runter. Und plötzlich dachte ich, ach, guck an. Überraschung. Was war die Überraschung? Ich hatte im Vorbeigehen jemanden gehört, der Deutsch spricht. Wirklich. Seit meinem Ankommen auf dem Berliner Flughafen hatte ich das nicht mehr gehört. Neben mir im Flugzeug saßen Menschen, die in verschiedenen Sprachen kommunizierten. Mein Taxifahrer, dessen Deutsch habe, kann man auch nicht als Deutsch bezeichnen. Und dann im Hotel, an der Lobby war auch alles in Englisch und dann lief ich da runter. Über Mensch, da spricht ja einer Deutsch. Überraschung. Aber eigentlich wäre das ja das Normale. Es steht alles Kopf. Das Normale ist unnormal und das Unnormale ist normal. Das Normale wäre doch, dass ich in der ganzen wackeligen, bösen Welt, wem vertraue? hat dem Einzigen, was fest ist, dem Einzigen, was gut ist, dem Einzigen, der mich liebt, dem Einzigen, der mich liebt, meinem Vater im Himmel. Und das kriege ich nicht hin. Und jetzt wirbt Jesus um Vertrauen zum Vater. Und hören Sie ihn, bitte hören Sie ihn. Hören Sie seine Worte. Sehen Sie, wie Jesus da steht auf dem Berg der Bergpredigt. Sehen Sie ihn. Wie er ihnen diese Sätze sagt und ihnen in Kopf und Herz mit diesen paar Sätzen sagen will. Du, ich kenne den Vater. Glaub es mir, ich kenne den Vater. Und ihr alle, die ihr mit mir da auf dem Berg steht, und ihr alle, die ihr jemals die Bergpredigt lesen werdet, ihr habt keine Ahnung von meinem Vater. Und soll ich euch noch was sagen? Die Art, wie ihr über meinen Vater denkt, die tut mir verdammt weh. Denn das ist etwas, was mit zum Schlimmsten gehört, dass ich weiß, wie der Vater zu euch steht und wie ihr über meinen Vater denkt. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, ihr Menschen? Habt ihr eigentlich eine Ahnung, ihr Jesus-Leute? Habt ihr eine Ahnung, wie sehr euch dieser Vater liebt? Habt ihr eine Ahnung? Der gibt noch viel mehr als Brot und Fisch. Der gibt viel mehr, als ihr je zu bitten in der Lage sein könntet. Der gibt viel mehr, als ihr euch je vorstellen könnt. Wisst ihr, was er euch gibt? Er hat sich entschieden, euch alles zu geben. Er hat sich entschieden, mich euch zu geben. Mich, von dem es heißt, dass der Vater nur einen einzig geliebten Sohn hat. Nur einen einzig geliebten Sohn hat. Und den gibt er in diese Welt. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, auch die Jesus-Leute, dass er einen einzigen geborenen Sohn gab. Was muss das für eine Liebe sein? Er gibt euch das Gute, das Gute. Jahrzehnte später schreibt der große Gemeindeseelsorger Jakobus seinen Brief und sagt, alle Gute und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab. Wer ist von oben herabgekommen? Der Sohn. Von oben herab, von dem Vater des Lichts. Und dann kam dieser Sohn, die gute Gabe Gottes. Was hat diese gute Gabe Gottes ihnen geschenkt? Was sagt Jakobus? Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, dass wir Erstlinge seiner Geschöpfe sein sollten. Das ist ja unglaublich. Der lebendige Gott hat sich nicht nur um Brot und um Fisch gekümmert, um unser Leben. Er hat sich um unsere Ewigkeit gekümmert. Er hat alles in unser Leben hineingegeben. Und spätestens da steht der Römerbrief vor uns, nicht wahr? Geht ja gar nicht anders. 8. Kapitel. Paulus auf dem Höhepunkt des Römerbriefs. Und dann ist er kleine, schlichte, alle Türen öffnende Satz, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Johann Scheffler, von dem wir manche Lieder in unseren Liederbüchern haben, hat ja unter anderem auch eine kurze Zeile gedichtet, die dann als Kanon bei uns gelandet ist. Und diese Zeile, die fiel mir ein beim Vorbereiten. Da heißt doch dann, Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Armen nur so kleine Herzen haben. So kleine, armselige, ungläubige, verschlossene, verharzte Herzen haben. Der Vater, ihr kennt den Vater nicht. Und das tut meinem Herzen weh. Und deswegen halte ich, so sagte Jesus, meine große Werberede für den Vater. Wenn ihr doch wüsstet, wie sehr der Vater euch liebt, wenn ihr es doch wüsstet, ihr würdet nicht mehr Angst haben, dass er euch nicht hören könnte, dass er sich nicht finden lassen würde, dass er euch nicht öffnen würde. Ihr würdet nicht mehr so böse über ihn denken, dass er statt Brot den Stein und statt dem Fisch die Schlange euch gibt. Ihr würdet nie wieder, nie wieder, nie wieder ihn weniger wert sein lassen als einen bösen Menschen. Wenn ihr doch wüsstet, wie sehr der Vater euch liebt. Und das ist es, hören Sie es, merken Sie es ein bisschen. Das ist in diesem Text drin. Das ist ein riesengroßer Lockruf. Ein riesengroßer Lockruf. Vertrau doch dem Vater. Jesus sagt es uns, vertrau ihm doch. Raus aus der Distanz. Raus aus den Unterstellungen. Raus aus dem rein formalen, ja nur rechnen, ja irgendwie ewiges Leben, ja. Jetzt ganz nah ran. Wissen, er ist da. Und er kümmert sich ums Große, ums Ganze, um das Gute. Und der sich um das Gute kümmert, der kümmert sich auch um Brot und Fisch. Und so stehen wir im ersten Teil von dieser großen Werberede von Jesus. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe mich beim Vorbereiten riesig geschämt. Einfach geschämt. Dass ich so ein vertrauensloser Knochen bin. Dass ich faktisch ihm das nicht zutraue. Und dass ich, ja ich, diese Werberede von Jesus zugunsten seines Vaters leider brauche. Wäre schön, wenn ich sie nicht mehr brauchte. Aber ich brauche sie. Und ich danke Gott, dass er sie mir, dass er sie Ihnen, dass er sie euch gibt. Für all der mit mir danach wieder sich umso mehr freuen am Vater, wie er uns von Jesus gezeigt wird und ihm die Anbetung geben. Vertrau doch dem Vater. Und dann geht Jesus weiter in seiner Werberede und sagt, und dann ehre ihn auch als Vater. Bitte ehre ihn als Vater. Das ist so wichtig, dass in unser Leben diese Vaterfigur da reinkommt. So wichtig. Das ist die Aufklärung, die Gott uns in dieser Werberede gibt. Alle anderen Rollen, die wir Gott geben, sind zum Scheitern verurteilt. Nur in dieser Rolle, ich Kind, er Vater, kann ich diesen Weg gehen. Nur in dieser Rolle. Andere, die sehen Gott in dieser stoischen Allmächtigkeit. Gott ist groß, nicht wahr? Wie es in anderen Religionen gelehrt wird. Diese stoische Allmächtigkeit. Gruselig. Dann ist der Lebendige ein seelenloser Automat. Wer Glück hat oder nicht Glück hat, je nachdem, läuft es halt oder läuft es nicht. Wie wollen Sie das aushalten? Wie wollen Sie das aushalten? Dem kann ich sogar nutzloses, gemeines, mich verachtendes Verhalten nahelegen. Denn ich bin ja dann nur eine Nummer im großen Weltenspiel. Ehre ihn als Vater, weist eine ganz andere Richtung. Oder andere, die sehen Gott als so eine hochkomplexe Gottesmaschine. Eine hochkomplexe Gottesmaschine. Und damit diese Maschine funktioniert, muss ich alles richtig machen. Wie viel kompliziertes Beten haben wir unter uns. Dann kriege ich seitenlange Anleitungen, wie ich mich hinstellen muss, nicht wahr? Welche innere Haltung ich haben muss, wo zum Ausdruck gebracht habe, auf welchem Gebets- und Glaubensniveau ich mich gerade befinde. Welche Formeln ich sagen muss, ob im Namen Jesu vorne oder hinten dazwischen. Wie viele Sätze ich sagen muss, was ich beten soll. Und Herr, wenn dein Wille geschieht, und ach, ich kenne das doch. Und dann hoffen wir, dass diese komplexe Gottesmaschine angesichts unserer Zauberformeln plötzlich sich in Bewegung setzt und das ausspuckt, was wir haben wollen. Das ist doch kein Beten. Hatten Sie so eine Beziehung zu Ihrem Vater? dass sie vorher überlegt haben, mit welchen Formeln muss ich ankommen, damit der bei dem es knackt und unten rausspuckt, was ich will. Aber auch die andere Rolle ist schwierig, wenn ich meine, ich bin in der Rolle des göttlichen Ratgebers. Eine Zeit lang meint man, das wäre die beste Rolle, nicht wahr? Ich kann ein bisschen mitentscheiden, Herr, was so läuft da in Himmelswelten. Ich habe auch ein paar Vorschläge. Und ich denke auch, Herr, du solltest meine Vorschläge auch ernst nehmen. Und je länger wir leben und als Jesus-Leute unterwegs sind und unsere Erfahrung machen, gilt doch diese schlichte Erkenntnis, wie gut, dass du mich nicht immer erhörst. Oder wie einer es gesagt hat, gegen meine Gebete hat mich Gott erhört. Ich bin doch nicht der Ratgeber Gottes. Was für eine hirnrissige Position. Völlige Überforderung. Völlige Überforderung. Nein, nein. Zumal nicht dann, wenn es in die Not, in die Nacht hineingeht. Und mein Gott wird mir, braucht mir, soll mir, kann mir nicht alles erklären. Aber eins ist sicher. Kein Stein für Brot, keine Schlange für Fisch. Wie hat ein Theologe es formuliert? Der Abstand zwischen Gott und dem menschlichen Vermögen ist so gewaltig, dass nur eine kindliche Theologie nicht kindisch ist. Verstehen Sie das? Der Abstand zwischen Gott und dem menschlichen Vermögen ist so gewaltig, dass nur eine kindliche Theologie nicht kindisch ist. Alles andere wirkt so albern. So albern. Aber wenn ich einen Vater habe, dann gehe ich zum Vater. Er ist nie das Objekt. Er passt nicht in mein System. Das wäre armselig. Das wäre Tod. Das wäre Religion. Dann wäre er ein Instrument meiner Steuerung. Nein. Ich kann ein glückliches, ein angespanntes, ein weinendes, ein leeres, ein drängendes, ein unruhiges, ein bestürmendes, leidendes, zufriedenes, gehorsames, vertrauensvolles Herz haben. Alles. Hauptsache, ich bin beim Vater. Hauptsache, ich bin beim Vater. Und dann handelt er nach seinen Ratschlüssen, den Ratschlüssen seiner Liebe. Und dann steht da, was in Markus 7 heißt, er hat alles wohlgemacht. Das kriegen Sie nicht hin. Und das kriege ich auch nicht hin. Das kriegt nur er hin. Er hat alles wohlgemacht. Und deswegen sagt Jesus, ehre ihn als Vater. Nicht anders, aber als Vater. Und dann? Und dann sagt er uns, nach Vertrau doch dem Vater und ehre ihn als Vater. Komm jetzt zum Vater. So schlicht, ja bitte, so schlicht. Ohne Überbau. Keine weiteren Erläuterungen. Kein Zaun. Keine Gebetsdogmatik. Komm einfach. Komm. Und lebe in dieser Dynamik, dieser Dreierkette. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Manche haben es gedeutet auf die Bettler des Vorderen Orients. Kann sein. Andere deuten es auf Kinder mit ihrer Hartnäckigkeit. Ihre Hartnäckigkeit. Ich will das wirklich. Und wenn es bei Bitte nicht ist, dann laufe ich hinterher, bis ich Mama und Papa finde. Und wenn die sich verkriechen, dann klopfe ich an, bis ich das habe, was ich will. Diese gute Hartnäckigkeit. Komm zum Vater. Damit akzeptiere ich, das ist meine Lage. Meine Lage ist, ich bin bedürftig. Das nimmt nicht ab, das nimmt zu. Und deswegen danke ich Gott, dass auch da, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, dass auch da es nicht immer ein ausgewogenes Gebet haben muss. Im schönen Dritteln zwischen Lobpreis, Bitte und Fürbitte. Oh Mann! Bitte, 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 fünfmal durchzieht's. Mein Herr weiß es doch, was ich alles brauche. Und ich gebe, 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 gebe. Und da ist auch Dynamik drin. Das heißt, ich werde drängender. Ich werde fordernder. Ich will, dass er handelt. Und dazu fordert er mich doch auf. Es gibt doch fast für uns unangenehme Beispiele, die Jesus gesagt hat, in der er uns unterstützt, was das dynamische, drängende, ihn aufordernde Gebet betrifft. Wissen Sie doch, diese unangenehme Person, diese kananäische Frau. Der ganze Jüngerkreis fand diese Frau schon sehr unangenehm. Konnte mit diesem Frauenzimmer wirklich nichts anfangen. Wäre sehr dankbar gewesen, wenn Jesus mal ein bisschen, und er macht's, er weist sie zurecht. Und die lässt sich nicht zurechtweisen. Mit diesen Hunden da unterm Tisch, Sie erinnern sich, ja? Und tatsächlich, die bekommt das, worum sie gebeten hat. Die bekommt das. Oder das andere Gleichnis, was wir auch nicht gerade so sympathisch finden, diese bittende Witwe und dieser Richter, der Mann tut einem ja fast leid. Hat Akten ohne Ende. Aber die eine kommt und kommt und kommt und kommt. Es ist nicht Sympathie zu ihr. Sondern was uns ja besonders eigenartig ist, ohne dass er eine besondere Sympathie zu ihr empfindet, ja gerade umgekehrt, nur damit es hier endlich los wird. Und das nimmt Jesus als positives Beispiel fürs Beten. Und das werden wir tun. Wir werden ihn bestürmen. Unsere kleinen, unsere großen Not. Wir werden ihn bestürmen. Warum? Weil ich Brot und Fisch brauche. Alles, was mein Leben ausmacht. Und noch viel mehr dazu. Ich brauche das Gute, das Ganze. Ich brauche die Zuwendungen meines Gottes in vielfältiger Weise. Ein Ausleger hat so schön über seine Auslegung zu Matthäus 7 geschrieben, die große Zuversicht, das fand ich eine schöne Überschrift. Die große Zuversicht, Matthäus 7, 7 bis 11. Und sehen Sie, dann ist das einfach komplett alternativlos, das Beten. Ist komplett alternativlos. Das Beten zeigt, dass ich meine Kindschaft lebe. Das Beten zeigt, dass ich meine Kindschaft lebe. Wenn Sie als einzelner Mensch, der Jesus gehört, wenn Sie als Hauskreis, wenn wir als Gemeinde nicht mehr beten, dann ist es aus der Sicht Jesu ein deutliches Signal, dass wir ein gestörtes Verhältnis in unserer Kindschaft haben, in unserer Kindschaft zum Vater. Und deswegen liegt uns ja seit Jahren daran, dass was an uns liegt, an uns auch der Leitung liegt, uns selber mit eingeschlossen mitzunehmen auf diesen Weg des Gebetes. Nicht im Sinn einer formalen Pflichterfüllung. Bitte, 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 bitte nicht. Nichts ist gruseliger als das. Sondern hoffentlich immer mehr in der durchdringenden Sehnsucht. Da kann ich meine Kindschaft zum Ausdruck bringen. Da kann ich zu meinem Vater kommen. Und das kann ich alleine tun, in meiner persönlichen stillen Zeit. Oder in meiner Zweierschaft. Oder in meinem Hauskreis. Oder im Lahö 1800er. Oder vor der Bibelstunde. Oder vor dem Gottesdienst. Oder wo auch immer. Oder nachher hier. Da lebe ich meine Kindschaft. Ich habe einen Vater. das zeigt sich darin. Und dann reift in uns etwas, was zu den schönsten Früchten auch vielleicht der Bergpredigt gehören darf. Es reift in uns nämlich eine neue Sorte von Vernunft. Martin Schleske, ein Geigenbaumeister, hat in seinem Buch Der Klang es einmal die Vernunft des Glaubens genannt. Die Vernunft des Glaubens. Was für ein schönes Wort. Für normalen Durchschnittsheiten ist es ja ein Widerspruch in sich. Und jetzt kommt das hier, die Vernunft des Glaubens. Ich trete in die Welt des Vertrauens zu meinem Gott und erkenne, wie letztlich vernünftig das ist. Und dann komme ich mit meiner Not, meinen Wünschen, meinen Gedanken, meinem Herzen, den Menschen, die mir wichtig sind, der Gemeinde, der Welt, allen Dingen. Ich komme zum Vater. Haben Sie es ein bisschen gemerkt, wie Jesus da steht? Wünsche es Ihnen so sehr, dass Sie es gemerkt haben. Wie Jesus da steht, um unser Vertrauen wirbt für den Vater. Um unser Vertrauen für den Vater. Alles wegwischt, was er angesammelt hat an Vorbehalten, an Sammelsurium, an Theologien, an Erwartungen, ach, was weiß ich. Und ich einfach wieder neu anfangen kann, zum Vater zu kommen. Was soll ich empfinden? Was soll ich denken? Was soll ich tun? Kindlich, würde mein Vater sagen. Kindlich. Nein, ich bin überzeugt davon, das ist kein Anfängertext. Ich empfinde ihn überhaupt nicht als Anfängertext. Ich empfinde ihn als eine wunderbare, wunderschöne Herausforderung für mein Leben mit meinem Vater. Und ich sehe Jesus vor mir stehen, wie er werbend für seinen Vater eintritt und sagt, vertrau doch dem Vater. Ehre ihn als Vater. Komm doch jetzt zum Vater. Und das machen wir jetzt. Und natürlich machen wir das jetzt. Wir geben uns persönlich ein bisschen Zeit, zum Vater zu kommen. Herr Jesus Christus, kommen wir zu dir und danken dir von ganzem Herzen, dass wir in deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, diesen Thron der Gnade haben, zu dem wir auch jetzt in diesen Augenblicken kommen können. Und Vater, wir danken dir für diese Werberede deines Sohnes, unseres Herrn. Und wir wollen dir es heute Morgen neu wieder sagen, dass wir uns schämen darüber, dass uns das so unglaublich schwer fällt. Dass uns das auch peinlich ist, dass uns das ärgert. Und dass wir das ganz tief immer mehr erkennen, wie gemein das in uns drin sitzt. Wir bitten dich, dass du uns verzeihst. Und wir danken dir, dass du uns neu das so schön vor Augen stellst. So klar, so eindeutig, so zuversichtlich, so unkompliziert. Deinen Vater, unseren Vater. Und wir danken dir, lieber Vater, dass wir dich ehren dürfen, als Vater. Du bist keine Maschine. Du bist nicht seelenlos. Du bist nicht losgelöst von uns. Du hast dich mit uns auf Ewigkeit verbunden. Du bist uns auf ewig unser Vater. Und wir sind nicht deine Ratgeber. Wir gehören nicht zum Stab. Wir haben eine ganz andere Rolle und die wollen wir je klarer, je länger, desto klarer einnehmen. Wir sind Kinder. Und uns ruft der Geist der Kindschaft, aber lieber Vater. Und in diesem Geist der Kindschaft treten wir zu dir. Und hören, was dein Sohn uns sagt. Und wollen es neu einfach tun. Einfach tun, dich bitten, dich suchen, bei dir anklopfen. Und du wirst geben und dich finden lassen und auftun. Das wirst du tun. Nein, du musst uns nicht alles erklären. Du kannst uns gar nicht alles erklären. Aber eins wollen wir gerne tun. Dir vertrauen. Je länger, desto mehr. Du wunderbarer, liebevoller, heiliger, gerechter, guter Vater. Amen.